meine, Schokolade passt eigentlich immer, aber auch heute ist eine Frau, die sehr unscheinbar ist. Die ist eigentlich nur einmal erwähnt in der Bibel, das Predigtthema. Man weiß ganz wenig von ihr, aber die Auswirkungen von ihrem Dienst sind gewaltig gewesen fürs ganze Volk. Es geht um Jedida. Jedida, wer ist Jedida? Wer oder was ist bitte Jedida? Star Wars Fans, jetzt kommt Rittersport, vermuten natürlich, es ist die weibliche Form von einem Jedi, oder? Jedida. Eine Jedi-Ritterin mit sportlichen Ambitionen, ja. Und da liegt man schon sehr nah dran, denn sie lebte in einer Zeit, in der die dunkle Seite der Macht ziemlich mächtig war. Und das schon ein halbes Jahrhundert. Eine ganz schlimme Zeit, wahrscheinlich sogar die schlimmste Zeit, so die im Alten Testament beschrieben wird, zur Zeit, als König Manasse König war und auch der Sohn von Manasse, Amon, war ihr Ehemann, der war genauso schlimm wie der Manasse. Und sie war eine Ritterin des Lichts in dieser Zeit und hat eigentlich durch ihren Dienst das ganze Volk verändert. Zweite Könige lesen wir von ihr und ganz kurz, nur erwähnt in der Überschrift, wo es um den König Josia geht. Das war ihr Sohn. Da steht, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adajas von Bozkat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist das, was von Jedida dasteht. Sie war die Mutter von einem der besten Könige überhaupt. Noch ein bisschen den Hall raus und dann muss ich weniger Halleluja sagen. Wir befinden uns also in dieser Zeit, wo Manasse König war und er war 55 Jahre lang König, also ein halbes Jahrhundert, wo der Götzendienst, wo die Dunkelheit im Volk so schrecklich und abscheulich waren, dass es kaum vorstellbar war, was da los war. Wir lesen, dass hier Jedida oder eine andere Form des Namens ist Jedidia, so wurde Salomo auch genannt, dass Jedida, das bedeutet übrigens die Geliebte oder die von Gott Geliebte, Prinzessin wurde. Da hat der Manasse noch gelebt. Und später dann die Königin geworden ist, nicht sehr lange, weil ihr Mann Amon hat nur 2 Jahre regiert und wurde dann umgebracht. Aber wer war dieser Manasse, der das Volk regiert hat und eigentlich gegen Gott regiert hat? Er war wohl einer der allerschlimmsten Sünder, die die Welt je gesehen hat, wenn man auch die Kommentare in jüdischen Auslegungen sieht. Es war schrecklich. Was hat er gemacht? Er war doch eigentlich einer, der alle guten Voraussetzungen hatte. Manasse war der Sohn von Hiskia. Und Hiskia ist ja einer, der total positiv ist, ja? Der Gott ergeben gelebt hat und der sogar nochmal 15 Jahre bekommen hat, die er leben durfte, obwohl er vorher todkrank war, hat das Wunder erlebt. Und in diesen 15 Jahren ist Manasse geboren. Und Manasse macht alles zunichte, was sein Vater vorher gemacht hat. Er baute Gebetshöhen für Dämonen auf. Auf jedem Berg wurden Dämonen verehrt. All das, was die Heiden vorher in diesem Land hatten, hat er wieder aufgebaut. All das, was sein Vater abgerissen hat, hat er wieder aufgebaut und hat es noch schlimmer gemacht. Er stellte dem Baal, das war ein Fruchtbarkeitsgott, das war eigentlich eine Götzenfigur, die den Teufel symbolisierte. Er hat ihm Altäre zur Anbetung aufgestellt, hat das Götzenbild der Aschera übernommen, die für alle Unmoral steht, die man sich vorstellen kann. Er hat ihr Bildnis in den Tempel Gottes hineingestellt und hat gesagt, das ist jetzt die Ehefrau von unserem Gott. Gott ist heilig und seine Ehefrau ist genau das Gegenteil. Beides nebeneinander gestellt, hat den Tempel entehrt dadurch. In manchen Tontafeln sieht man das, wie das Volk gezwungen wurde, diese Aschera anzubeten als die Ehefrau Gottes. Manasse steht im Kapitel vor dem, was wir als Predigttext haben, betet das gesamte Heer des Himmels an. Damit sind nicht nur die Sterne und Himmelskörper gemeint, sondern jedem dieser Sterne war eigentlich ein Engel zugeordnet. Ja, es war ein Engelskult, ein Dämonenkult, den er eingeführt hat. Ganz schlimm bei ihm war, dass er seinen Sohn dem Moloch geopfert hat. Er hat also auch Kinderopfer wieder eingebracht in das Volk. Er betrieb Zauberei, schwarze Magie, Zeichendeuterei. Und die Bibel als Fazit sagt, Manasse brachte so viele unschuldige Menschen um, dass Jerusalem von einem Ende bis zum anderen voller Blut war. Schreckensherrschaft, 55 Jahre. Und das Schlimmste war, er hat die Bibel verboten. Es wurde die Bibel, die war ja nicht so in jedem Haushalt wie heute so, gell? Die wurde verlesen von den Priestern, die durfte nicht mehr verlesen werden. Das heißt, das Volk war völlig abgeschnitten von der Wahrheit und von dem, was Gott eigentlich zu sagen hatte in die Situation hinein. Klar, weil das hat all dem widersprochen, was der Manasse gelebt hat. Es ist immer so bei Diktatoren oder bei Systemen, dass die Bibel verboten wird, weil die Bibel aufdeckt, ja, und Licht reinbringt in unsere Sünde. Und so war das bei Manasse auch. Es war also eine lange Zeit, wo das Volk völlig verroht ist. Generationen sind aufgewachsen, wo die bösen Früchte dieser Herrschaft bis in die Persönlichkeit, bis in die gesellschaftlichen Normen und Verhalten hineingegriffen hat, ja. Und das Böse gut bezeichnet wurde und das Gute als Böse bezeichnet wurde. Es sind sehr viele Parallelen zu unserer Zeit da, leider, wo das auch stattfindet, wo eine Umwandlung der Werte und eine Entwertung der biblischen Werte stattfindet, ja. Wir haben, unsere Götzen sind nicht mehr so religiös, wie es damals war, dass da überall Götzenbilder stehen. Ja gut, in manchen Wohnzimmern stehen eine Menge Götzenbilder, ja. Der Buddhismus ist da hoch im Trend und als Dekorationsfigur steht der Buddha fast überall in jedem Vorgarten und den Leuten ist nicht bewusst, dass das für einen Buddhisten eine Anbetungsstätte ist, ja. Ein Götze ist, der jetzt hier dieses Land beschlagnahmt. Das ist jetzt sein Eigentum. Das ist uns Westler nicht bewusst und die Buddhisten freuen sich, super, alle sind Buddhisten geworden. Und dabei ist es nur Deko, meint man. Aber es hat Auswirkungen, es macht was mit uns, ja. Wir geben Dingen Raum, die unser Leben verzehren letztlich, ja. Der Götze Erfolg, der Götze Fruchtbarkeit war das damals. Der verzehrt immer noch ganz viele Familien. Menschenopfer werden gebracht, die alles für ihre Karriere hingeben. Kinder werden geopfert, ja. Abtreibung. Zunahme des Okkultismus, der Esoterik, des Spiritismus, das finden wir alles auch in unserer Zeit, ja. Der Götze Lust, die Unmoral. Jeder baut sich sein eigenes Götzenbild, so wie er es gerade haben will. Also, nur um zu spüren, ja. Hier war es noch greller, weil es von oben angeordnet war und nicht so schleichend war, aber eine ähnliche Zeit wie heute, wo es schwierig ist, von Gottes Wahrheit zu reden und Gott nachzufolgen, weil das alles färbt ja auch ab auf einen. In dieser Zeit hat Jedida gelebt und war sie Teenager. Und sie war, Mütter werden Teenager. Sie war 15, 16 Jahre, als sie den Josia bekommen hat. Manasse, sehr schreckliche Gestalt, die hier beschrieben wird. Und Manasse, es ist fast unglaublich, aber in Chroniken steht dann, Manasse wird in die Kriegsgefangenschaft nach Assur geführt und dort, natürlich wahrscheinlich gefoltert und bedrängt, eingesperrt, dort ruft er Gott an um Hilfe und bekehrt sich. Unglaublich. Er darf sogar zurück nach Israel, lebt nicht mehr lange und stirbt als ein bekehrter Mann. Fängt an, die Höhlen, die Götzenhöhlen wegzuräumen und er hat sich wirklich bekehrt. So als hätte sich Hitler in den letzten Tagen noch bekehrt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber sein Sohn Amon kommt an die Macht und er lässt sich von diesem gewaltigen Ereignis, das Manasse sein Leben verändert hat, nicht berühren. Er treibt es genauso schlimm wie sein Vater vorher. Und er ist so verhasst vom Volk, dass ein Putsch gegen ihn gestartet wird. Nur nach 2 Jahren wird er umgebracht. Als 24-Jähriger kommt er zum Tod. Also er ist früh König geworden und früh gestorben. Jetzt war also Jedida, die Geliebte Gottes, war früh Witwe. Und ihr Sohn Josia war gerade mal 8 Jahre alt. Jedida, die Geliebte von Adaja, also von ihrem Vater, eine Tochter von Adaja. Adaja bedeutet, Gott ist schön. Und im Namenslexikon liest man, dass dieser Adaja wahrscheinlich sogar ein Priester Gottes war. Es hat also der Amon als 16-Jähriger, wir wissen nicht, wie das war, auf jeden Fall hat er die Jedida aus dem frommen Haus sich zur Frau genommen. Das durfte er als König, die hatte da gar nichts mitzureden. Ich kann mir vorstellen, na, so einen will ich eigentlich gar nicht. Und sie ist dann noch gleich schwanger geworden, mit 15, 16, ihren Josia bekommen. Und jetzt ist sie Witwe ohne Mann, in einer Gesellschaft, die alles andere als gottfreundlich war. Und wir sehen an der Wirkung ihres Lebens und ihrer Erziehung für Josia, dass diese Jedida eine hingegebene Frau war, die Gott gefolgt hat in einer Zeit, wo es absolut gegen den Trend war. Und wo der Herr kaum noch Wirkungsmöglichkeit hatte, aber er hat gewirkt. Und hat da gewirkt, wo es die maximale Wirkung dann erzielt hat, bei der Jedida. Vielleicht fühlst du dich als Mutter manchmal auch so, dass du denkst, was kann ich denn schon verändern? Ja? Führst einen langweiligen Haushalt, ständig kochen, putzen, waschen, Kinder erziehen, Hausübungen, lernen, Taxi spielen, immer für alle da sein, vielleicht sogar noch an allem schuld sein, wenn was nicht klappt, keinerlei Aussicht auf größeren Erfolg, deine Karrierepläne, die du vielleicht als junges Mädchen in der Schule noch hattest, schwierig wieder einzusteigen und da weiterzumachen. Vier Wände sind vielleicht manchmal wie ein Gefängnis für dich. Und dennoch möchte Gott durch dich was Entscheidendes, Gesellschaftsveränderndes schaffen. Und es ist wichtig, dass du im Kleinen treu bist. Und es ist gar nicht klein, ja. Es ist groß, es ist riesengroß. Gott vertraut dir Menschen an als Mutter, die mal auch, ja, die neue Generation prägen werden. Diesen unscheinbaren Dienst hat die Jedida getan. Und dieser Dienst bekam mit einem Schlag völlig unerwartet eine wahnsinnig politische Bedeutung. Plötzlich war ihr achtjähriger Josia König. Und alles, was sie hineingelegt hatte in ihn, hatte jetzt einen größeren Rahmen. Ja, versteht ihr? Auch alles, was ihr, was als Eltern, als Großeltern in eure Kinder und Enkelkinder oder Tanten, in eure Neffen und Nichten hineinlegt, Onkel, das hatte viel größere Bedeutung. Das hat über Jahrzehnte hin eine Bedeutung. Es ist nicht verloren. Es ist am Wirken. Es hat einen Radius, den ihr gar nicht abschätzen könnt, ja? Mit wie vielen Leuten eure Kleinen, ja, im Kleinen treu sein, in ihrem Leben in Verbindung, in Bezug treten und diese Frucht weitergeben, die ihr hineingelegt habt, die der Herr durch euch wirken möchte. Hier ist was ganz Gewaltiges geschehen. Jedida bricht eine Fluchkette, ja. Manasse, Amon, weg von Gott. Eine Fluchkette wird durchbrochen durch eine Frau, die ihrem Sohn Gottesfurcht beibringt und Jesus oder Gott lieb macht. Und eine Segenskette, die gewaltig ist, geht in Gang. Das kann Gott tun, auch nach langer Schreckensherrschaft. Gottes Maßstäbe haben den Josia geprägt. Er wurde 8 Jahre lang von einer Frau geliebt, von einer Frau erzogen, die Gott lieb hatte. Ob das jetzt modisch war oder nicht, sie hat Profil gehabt, Gottes Profil, Gottes Prägung in ihrem Leben. Und ihr Dienst hat das ganze Land verändert. Das ist eigentlich viel mehr als nur eine Randnotiz am Anfang vom Leben des Josia. Es hat sein ganzes Leben geprägt und verändert. Alles, was wir in den ersten Jahren unseren Kindern im Glauben mitgeben, das hat Bestand. Das ist Teil ihres Lebens. Das ist ein wertvoller Schatz ihres Lebens. Und es wird manchmal vielleicht erst ganz spät wieder angetriggert. So wie es bei Manasse war, der als alter Mann plötzlich gesehen hat, der Vater hat doch recht gehabt. Und sich entschieden hat. Was für eine Gnadengeschichte bei dem Manasse, ja. Und man sieht hier auch, dass der Josia Gott im Herzen hatte und dass der Funke übergesprungen ist, ja, dass es nicht umsonst war. In der Psychologie spricht man davon, dass die ersten 6 Jahre die entscheidenden Jahre sind, wo bei einem Menschen Charakter, Persönlichkeitsprofil, Werte fürs ganze Leben angelegt werden. Das ist der Rahmen, in dem dein Leben stattfindet. Es ist jetzt nicht als Gefängnis zu verstehen, wenn deine Kindheit schlecht war, das kann sich nachher noch verändern. Aber es ist einmal das Grundmuster, mit dem du dein Leben lebst und angehst, ja, und die Grundeinstellung, mit dem du dein Leben bewältigen kannst und bewältigen willst. Erwin Ringel schreibt das in seinem Buch, die entscheidenden ersten 6 Jahre. Siegfried Buchholz, das ist der ehemalige Generaldirektor von BASF, ein bekennender Christ, der sagt, dass Führungsqualitäten nur zu 25% aus Kompetenz, die man durch Studieren sich aneignen kann, aber zu 75% aus Persönlichkeit, die man in der Familie bis zum 8. Lebensjahr lernt, besteht. Das ist also die Feststellung, die er macht, auch als jahrzehntelanger Wirtschaftler mit Menschen, mit denen er zu tun hat, dass es sehr entscheidend ist, was wie die Kinderstube war. Ja? Sehr entscheidend ist, ob man durchhält, ob man welche Werte man wirklich im Herzen hat und nicht nur angelernt hat, sondern was wirklich in der drin steht. Das wird nämlich in Stresssituationen ja deutlich. Ja? Und er sagt, 75% der Persönlichkeit ist einfach von dem, was man im Elternhaus mitbekommen hat und was man eigentlich unbewusst gelernt hat und dann zutage tritt. Ja? Das hat man dort eintrainiert. Und das ist eine Riesenchance für uns, wenn wir sehen, was wir für einen Schatz auch für die Gesellschaft haben, wenn wir auch hier in einer Gemeinde, in einer Mehrgenerationenform, müssen wir überlegen, was in Deutschland investiert wird, jetzt in Mehrgenerationen und auch in Österreich, in Wien, Mehrgenerationen Wohnanlagen und Wohnhäuser, Altersheime, die mitten in Wohnkomplexen sind, wo Familien mit Kindern sind, damit das wieder stattfindet, was früher in der Familie war. Ja? Und wir als Gemeinde, wir haben das völlig kostenlos und stellen das dem Staat zur Verfügung. Und was ist doch eigentlich, könnte man doch irgendwie mal betonen, ja? Und vor allem auch erkennen, dass das ein Riesenschatz ist, den uns Gott hier gibt. Dass wir Mütter, Väter, Großeltern und große Geschwister, ja, Tanten, dass das hier auch auf geistlicher Ebene stattfindet und was weitergibt. Wir dürfen unseren Kindergottesdienst, unsere Jungschar, den I-Punkt nie unterschätzen. Das ist gesellschaftsverändernd. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, war mal im Burgerista und da treffen wir einen Oktay. Der Oktay, der war früher ein Kind der ersten Generation vom I-Punkt, gell? Mittlerweile auch schon 18, 19 alt. Und ich sage, hey Oktay, kennst du mich noch? Und er sagt, dich werde ich nie vergessen. Danke für die Zeit. Boah, kommen dir die Tränen, gell? Aber versteht ihr, was hier geschieht? Ja, das wird er nie vergessen. Investieren wir uns in die Kleinen, werden wir Eltern, geistliche Eltern für Menschen, werden wir Mütter, die wirklich Jesus weitergeben. Das bringt Frucht, auch wenn es vielleicht lange dauert, auch wenn es vielleicht manchmal nicht sichtbar ist, auch wenn es durch harte Zeiten durchgeht. Wir sehen, dass Gott das gebraucht. Eine Kette des Segens entsteht. Und er tat, was in den Augen Gottes recht war. Er wandelte in allen Wegen Gottes und wich nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist das, was Josia gelernt hatte von Jedida. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das bewusster leben, dass wir erkennen, dass eigentlich jeder von uns, wenn du mal dankbar zurückdenkst, jeder von uns hat Menschen, die sich investiert haben in dich, auch dass du zum Glauben gekommen bist. Waren vielleicht sogar Menschen, die, ja, wo du, die jetzt nicht unbedingt so dein Freund geworden sind, aber sie haben sich bemüht um dich, ja. Jeder hat eine Kette von Menschen, wo er total dankbar sein kann, dass die sich Zeit genommen haben. Ich meine, es nicht nur die Eltern sowieso. Heute feiern wir die Eltern und die Mütter vor allem. Aber auch andere Menschen. Und es ist wichtig, das zu sehen und das auch wieder zu aktivieren, dass du so einer wirst für einen anderen. Es geht, heute sagt man Coaching, ja, Mentoring. Es geht darum, dass du das, was Gott dir gegeben hast, an andere weitergibst. Das, was Timotheus gesagt bekommt, das, was du von mir bekommen hast, das befiehl jetzt anderen treuen Menschen an, dass die Kette weitergeht und der Segen fließt und weitergeht. Setz dich nicht in den Lehnstuhl zurück oder lass dich nicht bedienen und berieseln, sondern seh die Aufgabe und die Erfüllung des Lebens ist, dass du das fruchtbar weitergibst, was Gott dir gegeben hat und dich wieder in Menschen investierst und dass die Generationen, wo was in unserer Gesellschaft leider geschehen ist, die Generationen sind unterbrochen worden, ja, dass die Weisheit, auch die geistliche Weisheit der Generationen wieder läuft und wieder weitergegeben wird und wieder in Segenslinien entstehen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind Segensträger in dieser Gesellschaft. Ich möchte euch ermutigen, Gottes Wort so wahrzunehmen, so zu leben und so weiterzugeben, auch gegen den Trend, dass wieder überzeugte Menschen Überzeugungen weitergeben, die überzeugend sind. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir jetzt lesen, wie es mit Josia weiterging, dann ist das so richtig, ist jetzt ein langer alttestamentlicher Bibeltext, den ich vorlese, aber ich denke, es ist wichtig, dann sehen wir, dass das ganz praktische Veränderungen mit sich bringt. Und ich glaube, auch das ist es, was wir neu lernen müssen, dass auch Taten des Glaubens, veränderte Taten des Glaubens folgen müssen. Glaube ist nie nur Theorie, wir dürfen auch nicht ängstlich sein. Der Josia, der packt jetzt wirklich was an. Als er so älter geworden ist und jetzt so richtig als König vollgenommen wurde und regieren durfte, volljährig war, das Erste, was er getan hat, war Folgendes. Erstens hat er schon vorher den Tempel renovieren lassen. Der sah nämlich aus wie die letzte Bruchbude und hat Geld lukriert, damit der Tempel wieder renoviert wurde. Und im Tempel hat er die Bibel gefunden, das Alte Testament gefunden. Und jetzt lesen wir, wie die Geschichte weiterging, nachdem die Bibel gefunden wurde. Die hat man nicht mehr gekannt, müsst ihr euch vorstellen. 55 Jahre, irgendwo war die in irgendeinem Eck und keiner wusste wo. Und der König sandte hin und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Zeugnisse und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele und aufrichten die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Und der König gebot dem hohen Priester Hilkia und den zweitobersten Priestern und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel des Herrn hinaustun sollten, alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Herr des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Kidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern, in den Städten Judas und um Jerusalem her. Auch die dem Baal geräuchert hatten, der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem Herr am Himmel. Und er brachte die Aschera aus dem Hause des Herrn hinaus vor Jerusalem an den Bach Kidron und verbrannte sie am Bach Kidron. Das war damals die Müllhalde Jerusalems, ja. Zermalmte sie zu Staub und warf ihren Staub auf die Gräber des einfachen Volkes. Und er brach ab die Häuser der Tempelhurer. Man sieht also, wie weit es gekommen war, ja. Die an dem Hause des Herrn waren, in denen die Frauen Gewänder für die Aschera wirkten. Und er ließ kommen alle Priester aus den Städten Judas und machte unrein die Höhen, wo die Priester räucherten, von Geba bis nach Beersheba und brach ab die Höhen der Bocksgeister, die vor dem Toren Joshuas, des Stadtvogts, waren, zur Linken, wenn man zum Tor der Stadt hineingeht. Doch durften die Priester der Höhen nicht opfern auf dem Altar des Herrn zu Jerusalem, sondern sie aßen ungesäuertes Brot unter ihren Brüdern. Und er machte auch unrein das Tophet im Tal Ben-Hinnom, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließ. Und der König gebot dem Volk und sprach, haltet dem Herrn, eurem Gott, Passa, wie es geschrieben steht in diesem Buch des Bundes. Denn es war kein Passa so gehalten worden wie dieses von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda, sondern im 18. Jahr des Königs Josia wurde zu Jerusalem dieses Passa gehalten dem Herrn. Und jetzt als Schlusssatz, und das ist einzigartig in der Bibel, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht mehr auf. Bravo Jedida. Ja. Ein Sohn, der auf seine Mutter gehört hat und eine Mutter, die auf Gott gehört hat. Das ist doch die beste Kombination, die es gibt, oder? Und man sieht, das hat Auswirkungen. Also, seid nicht entmutigt, ihr lieben Frauen. und auch ihr Väter. Dieses Land braucht neue Väter, braucht Väter, die Überzeugungstäter sind und die zu Gott stehen. Und die nicht den Götzen dieser Zeit nachlaufen, sondern Gott in ihrem Herzen haben. Und dann tut sich was, davon bin ich überzeugt. Wir sind nicht in der Defensive. Es steht im Neuen Testament, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ja. Wer ist hier der Bedrängte in dem Bild? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wer steht vor der Stadtmauer? Die Gemeinde. Wir sind nicht in der Defensive, sondern wir haben immer die stärkere Macht mit Gott auf unserer Seite. Wir sind in der Offensive. Wir stehen vor der Pforte der Hölle und wir retten Menschen. Und wir sind die, die mit Waffen des Lichts, mit Waffen der Liebe, mit dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, mit der Kraft des Heiligen Geistes einen Unterschied machen können. Und das fängt im Kleinen an, sei im Kleinen treu und es hat große Auswirkungen. Wir beten. Danke, Herr, dass wir alle